Marco,
Ja.
ich bin ein bisschen schockiert. Also wir haben jetzt ein Spin-off zu einem Action-Franchise, wo wir den letzten Teil extrem stark fanden. Ja? Und im gleichen Jahr haben wir den Abschluss einer der in den letzten Jahren zu einem der bestgrößten Action-Franchises mutierenden Agentenreihen haben. Und wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich das Spin-off einer modernen Action-Reihe mehr feiern würde als das Finale dieser Action-Reihe, hätte ich denen den Vogel gezeigt. Aber hier sind wir und damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Wir sprechen heute über From the World of John Wick, Ballerina. Oder auch ursprünglich Ballerina. Aber es heißt ja mittlerweile wirklich, so heißt der Film, From the World of John Wick, Ballerina. Ja, Marco, kannst du meine Anmoderation unterschreiben oder ist das schon Streitthema heute?
Ich wusste das ja, bevor ich in den Film reingegangen bin, dass das deine Meinung ist. Und ich saß mit meinem Kumpel Wally von der GameStar dort drin. Der hat sich bis jetzt Dead Reckoning gekniffen. Aber trotzdem saß ich sehr nickend in dem Film. Nicht immer. Also ich glaube, ich finde ihn schlechter als du. Aber
Möglich.
ich glaube, dass er im wahrsten Sinne des Wortes Mission Impossible grillt.
Ja,
Und du weißt, warum ich grillen
finde
sage.
ich auch, ja, absolut. Also, ich sag's mal so, wir haben ja schon einen Podcast gehabt zu John Wick Chapter 4, lass mich nicht lügen. Und ich glaube, das war, ist das jetzt 2 Jahre her? Ich glaube, das ist jetzt schon 2 Jahre. Ja, ich
Zwei Jahre,
glaube,
ja klar.
krass. Also Zeit rennt. Das war im gleichen Jahr wie Evil Dead Rise. Hast du den eigentlich mittlerweile nachgeholt?
Nö.
Oh, den musst du sehen. Der ist cool. Weil ich weiß, dass diese Filme fast back-to-back in die Kinos kamen. Und ich habe so eine Woche Evil Dead Rise. Und ich glaube, ich hatte den sogar im John Wick Podcast erwähnt. Weil
Das kann sein, ja.
das waren zwei Kick-Ass-Filme, so back-to-back. Und zwei Franchises, muss ich auch sagen. Das hat das John Wick-Franchise mit dem Evil Dead-Franchise gemeinsam. Das sind zwei Franchises, die mich bisher noch nie enttäuscht haben. Also, es gibt bessere und es gibt, und es gibt, aber so richtig enttäuscht hat mich noch nie ein John Wick-Film und so richtig enttäuscht hat mich noch nie ein Evil Dead-Film.
Ich sag dir, vorsichtig enttäuscht hat mich John Wick 3, weil ich den für den schwächsten halte von den John Wick-Filmen,
Okay,
obwohl er die bis
krass.
dahin aufwendigste Action hatte. Vielleicht sogar immer noch die aufwendigste Action aller
Teil
vier
4,
Filme.
glaube ich, hat noch aufwendiger.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, im Scale schon, aber es liegt auch daran, weil der Film so epochal groß ist.
Ja.
Aber ich glaube, der dritte war schon in manchen Set-Pieces schon extrem. Und trotzdem fand ich ihn am schwächsten. Insofern hat er mich ein bisschen enttäuscht. Ich kann mich auch an wenig erinnern aus dem dritten. Den habe ich wirklich so komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen,
Das
während ich
ist
eins und zwei so halb auswendig kann. Und den vierten mittlerweile auch.
so lustig, weil der einzige, an den ich mich immer, wo ich mich schwer tue, mich dran zu erinnern, ich habe nur ein, zwei Szenen im Kopf, ist der zweite. Bei mir ist John Wick 2 der, wo ich wirklich, ich müsste den echt noch mal gucken. Aber 1, 3 und 4 habe ich richtig gut im Kopf. Aber Teil 2 irgendwie, ich weiß nicht, was es mit diesem Film. Ich liebe das Ende von Teil 2 und ich liebe das wieder an.
Ja.
Und ich liebe den Anfang von Teil 2.
Und das Ende von Teil 3 finde ich zum Beispiel richtig doof. Also dieses Runterfallen
Ja, ja,
von dem
ja.
Hotel ist auch so richtig un-John Wick-mäßig, was die Echtheit des Effekts angeht. Und John Wick 2 hat ein sehr starkes Ende, finde ich. Einen sehr bemühten Anfang, okay. Aber allein Rom, alles, was in Rom passiert, finde ich, macht das wieder wett.
Muss ich echt noch mal gucken, aber ich weiß, dass in John Wick 2 es tatsächlich endlich zu der Bleistiftszene kommt. Also das Versprechen eingelöst wurde aus Teil 1.
Ja, diese
Aber
fantastische Montage, in der alle Auftragskiller ihn jagen. Also ich finde, der zweite bringt dem Franchise schon
ich
was.
find, der dritte hat halt eventuell mein Lieblingsintro der Reihe. Also
Ja, das ist gut. Das ist super.
der dritte mit diesem Countdown und wenn es dann einfach losgeht. Ich meine, das haben sie ja sogar probiert fürs Finale von John Wick 4 nochmal zu spiegeln. Weißt du,
Ja.
als es nochmal per Lautsprecher und per Radiodurchsage im französischen Radio quasi losgeht, in Codesprache und dann Back in Black auf Französisch gespielt wird. Übrigens, ich kann den Song trotzdem in keinem Film mehr hören. Will ich einfach sagen. Wenn wir wirklich darüber sprechen, dass es ein paar Songs gibt, die overplayed sind, dann ist Back in Black wahrscheinlich ganz weit oben auf der Liste.
Sympathy for the Devil noch.
Ja, Sympathy for the Devil und Enjoy the Silence. The Sound of Silence kann ich auch nicht mehr hören. Das wäre schon fast ein Podcast wert, was es alles für Songs gibt.
Ich überlege gerade, man kriegt da eine Top 5
zusammen. Man kriegt da, hier, Where's My Mind kann ich nie mehr hören.
Ja. Somewhere Over the Rainbow is overused.
Somewhere Over the Rainbow, egal welche Iteration, wirklich egal welche, das muss ich auch dazu sagen. Weil einfach nur die Sprache zu ändern, macht nichts anderes. ja, es gibt sehr viele. Stand By Me kann ich auch nie wieder hören. Stand By Me ist wirklich, reicht. Es gibt einen Film, der Stand By Me heißt. Und der hat diesen Song sogar. Und den Song gab es vor diesem Film. So, also es reicht. Naja, auf jeden Fall, Ballerina, um jetzt dazu zu kommen. Also ich finde ja, John Wick ist ein starkes Franchise, muss ich trotzdem sagen. John Wick ist ein Franchise, von dem ich nie dachte, dass das ein Franchise überhaupt werden muss, als ich den ersten gesehen habe.
Das dachte der erste auch nicht.
Nee, der erste war so simpel, aber das ich finde halt auch diese Magie von der Story vom ersten Teil, die wirst du nie wieder einfangen können. Weißt du? Weil es ist so ein bisschen wie, klar, das Beispiel hinkt jetzt ein bisschen, was ich jetzt bringe, aber es ist so ein bisschen wie die Taken-Filme. Was ich damit, nur, dass 2 und 3 halt komplett scheiße waren. Aber der erste hat so eine simple Prämisse und da committet er. Also Liam Neesons Tochter wird halt geklaut und er droht dem sogar am Telefon, lass sie gehen. Sonst mache ich dich kaputt. Und er sagt ihm good luck. Wenn dieses Telefonat nicht gewesen wäre, wäre Taken 1 nicht so ein geiler Film. Weißt du, dieses Telefonat macht den Film nochmal besonders geil. Ja, weil erstens, er löst das Versprechen ein, er ist auch so eine Art Boogeyman. Zweitens, er hätte dem Typen ein Aus gegeben, ein Out. Lass meine Tochter gehen, das muss alles nicht passieren. Weißt du, das gibt dem Film noch was Besonderes. Wenn er ihn findet und dann auch wirklich sagt, don't you find you. So, das ist halt geil. Und Taken 2 und 3 sind halt größter hingerotzter Scheiß. Das sind die John Wick Sequels nicht. Aber ja, eben. Das sind sie nicht. Aber wenn wir über dieses schöne, simple reden, wie jemand klaut mein Auto und tötet noch meinen süßen Beagle-Welpen. Ey, du weißt, wie sehr ich Benji liebe. Ich bleib dabei. Wenn jemand sich an Benji vergreift, ich habe mittlerweile auch so einen Bart und längere Haare. Ich regne die Hölle auf euch runter. Es ist wirklich mein Ernst. Ich finde euch auch dann. Ja. Und ich habe mir, nachdem ich John Wick 1 gesehen habe, ich wollte mir noch mal eine Compilation von allen Theon Greyjoy-Folter-Szenen angucken aus Game of Thrones. So, weil ich kein Mitleid mehr hatte, nachdem ich gesehen habe, dass er diese süßen Beagle da zerkloppt. Und aber Teil 4 hat es für mich irgendwie geschafft, ein modernes Action-Meisterwerk zu sein. Auf reiner Action-Ebene ist es für mich der beste Actionfilm seit Mad Max Fury Road. Und das ist eine krasse Messlatte. Aber es war immer Mad Max Fury Road und da kommt nichts ran. Und dann war ich irgendwann, okay, John Wick 4, endlich kommt mal wieder was an.
Aber mittlerweile hast du ja The Raid nachgeholt. Das kannst du jetzt ein bisschen vielleicht mit einfließen lassen.
Fuck ja.
Wenn du wählen müsstest, John Wick 4 oder The Raid oder The Raid 2, was würdest du wählen?
Also ich muss ja generell dazu sagen, und ich finde The Raid 1 geiler als The Raid 2. Mhm. Weil ich finde, The Raid 1 weiß viel mehr, was er ist. Und zwar, das ist halt auch das Geile. The Raid ist halt auch, ich liebe es, wenn Actionfilme, das habe ich schon gerade gesagt, so einen simplen Plot haben, der aber diese Action so unterstützt. Weißt du, und eine SWAT-Einheit in einem Gebäude, das abgeriegelt wird und alle machen Jagd auf dich, da automatisch hast du einen Action-Plot und keine ruhige Minute. Speed, da ist eine Bombe im Bus und wenn du zu langsam fährst, geht der Bus in die Luft. Mega, weißt du, das sind alles so Geschichten, die diese Action so krass unterstützen. Ich finde, The Raid 2 hat halt das Problem, er hat halt diese Set-Pieces, die unfassbar teilweise sogar noch geiler sind als in The Raid 1. Aber er hat halt auch die Story von Departed. Und er will halt auch ein Gangster-Epos sein. Und das macht ihn für mich ein bisschen langatmig, muss ich sagen.
Macht aber sehr vergleichbar mit John Wick 4, finde ich. Weil das Problem von den John Wick-Filmen, ich bin bei dir, am Anfang war es super simpel und effizient. Also es ist ja unglaublich effektiv, wie gut man damit bonden kann. Selbst wenn du kein Hundeliebhaber bist, kann man damit perfekt bonden, weil ich kann mich nicht hineinversetzen, weil ich würde auch für meinen Hund alle umbringen. Und aber man kann sich, also es funktioniert einfach, es funktioniert.
Ja.
Und dann wird die Welt größer, dann wird sie komplexer, dann werden Sachen hinzuerfunden, weil man gemerkt hat, okay, das mit den Goldmünzen ist ikonisch, die Welt der Assassinen ist ikonisch, lass uns noch tiefer eintauchen.
Und
du merkst, dass das im Nachhinein dazu gedichtet wurde, so logisch ist es nicht mehr. Und mit jeder weiteren Figur, die kämpft wie John Wick, wird John Wick auch ein Stück weit entmystifiziert. Wenn du denkst, dass nur der Baba Yaga so kämpft, ist es cool. Wenn aber jeder zweite Assassino so kämpft, ist es weniger cool.
Das finde ich halt nicht, weil ich finde, das sind immer ganz bestimmte Leute, weil es gibt da ja anscheinend 5 Milliarden Assassinen in diesem Film, aber ein paar stechen dann heraus und die kommen an ihn ran. Und das finde ich
interessant. Ja, das ist wieder, das sind tolle kreative Ideen, das
und,
schon.
Und das finde ich dann interessant, das, wo du das Gefühl hast, boah, da steckt auch noch mal eine ganze Geschichte für sich drin, gerade so bei Donnie Yens Charakter, den ich
sehr... Ich wollte es gerade sagen. Ja.
Der war halt auch ein fucking Scene-Stealer im vierten Teil. Ich finde, der vierte, was der halt hat, was The Raid 2 nicht hat, ist dieses Tempo und diese Urgency. Weil das haben sie gut hingekriegt in den John Wick Sequels, dieses Gefühl der Hetzjagd. Das wird ja noch viel mehr, aber guck mal, Teil 1 wird die Hetzjagd betrieben von John. Mhm. Teil 3 und 4 wird die Hetzjagd auf ihn umgemünzt. Und das ist interessant. Das heißt, das Pacing ist ähnlich schnell. Weil in Teil 1 ist, ich schnapp mir Theon Greyjoy. Und das ist diese Wand an Killern, durch die ich muss, um dahin zu kommen. Aber in 3 und 4 ist es, ich werde nonstop gejagt. So ein bisschen Mad Max Fury Road, nur auf Füßen und ohne Autos. Und das gibt dem Film, finde ich, ein besseres Tempo als The Raid. Viel besser. Mhm. Weil du fühlst halt die ganze Zeit diese Nervosität, du kommst da ja nicht raus. Und die Uhr tickt ja auch wortwörtlich. Und es ist auch ein cleverer Einfall, das dann immer noch mit einzubauen, dass die Uhr tickt und dass die nächste Schergentruppe losgeschickt wird und das Kopfgeld noch höher wird und so weiter und so. Mhm. Deswegen finde ich, das Pacing in John Wick 4 ist besser als in The Raid 2. Obwohl das ein 3-Stunden-Film ist, kommt er mir vor wie 2. Und The Raid spüre ich aber die Runtime, Teil 2. Mhm. Spüre ich sie richtig. Und das, ich will gar nicht auf den Film einprügeln, weil der verdient es nicht, ja.
Ja, aber jetzt waren wir wirklich an dem Punkt, was würdest du jetzt höher einschätzen? Weil du es gerade gesagt hast, seit Mad Max Fury Road, ich meine, das war 2015? Seitdem kein besserer Action-Film als John Wick 4. Ich glaube, das würde ich sogar unterschreiben. Zumindest fällt mir gerade keiner ein.
Zumindest amerikanisch.
Zumindest amerikanisch. Aber mit The Raid hast du ja jetzt noch mal was anderes reingebracht. Also würdest du jetzt Raid höher ranken als John Wick 4 oder nicht?
Wenn ich ganz fair bin, The Raid 1 ist von 2011, das heißt, der war
Der ist uralt, Entschuldigung, ja.
Ja, also, bleibt, glaube ich, mein Argument. So.
Ja, stimmt.
Und, aber ich finde, jetzt sind wir bei Ballerina angekommen.
Ja.
Geben wir uns doch mal ganz kurz ein Kurzfazit. Darfst nicht vergessen, ich habe in einer halben Stunde schon einen Termin und ich fange gerade irgendwie an zu bluten.
Wir müssen ein bisschen durchjagen. Ja. Ich habe auch, was ist denn hier los?
Ich glaube, ich habe mir einen Mückenstich aufgekratzt.
Okay.
Gut. Okay.
Es blutet schon im Podcast.
Die Ballerina hat zugeschossen. Gib mir mal kurz dein Kurzfazit in 2-3 Sätzen.
Kurzfazit ist, es ist eigentlich ein super schlechter Film mit fantastischer Action.
Mhm.
Also, das ist wirklich, und die Action sollte es aber für mich, und ich würde sogar behaupten, das ist Kino-Action.
Ja.
Also, ich saß im Dolby Cinema in München, im Malteser. Das hat die den denkbar besten Kontrast auf der Leinwand und Dolby Atmos wirkt da auch am besten. Ich liebe Dolby Atmos in jedem Kino, in Dolby Cinema liebe ich es noch ein bisschen mehr. Und dieser Film, der fackelt.
Mhm.
Da fackelt alles ab.
Der fackelt auch nicht lange.
Du willst das im Kino erleben. Das macht es einfach sehr viel besser. Wenn ihr den zu Hause sehen werdet, später werdet ihr sagen, wovon reden die? Das ist ein okayer Film, das war's. Wenn du im Kino sitzt und quasi in den Flammenwerfer selber reingeworfen wirst, ist es nochmal ein anderes Erlebnis. Und ich behaupte auch, actionmäßig, obwohl es viel kleiner ist im Scale, ein sehr viel intensiveres Erlebnis für mich als der vermeintliche Konkurrent Mission Impossible. Also der aktuelle.
Yep.
Und das ist mein Kurzfazit dazu. Die Dialoge sind kaum zu ertragen teilweise. Es ist ein bisschen alles zu bedeutungsschwanger. Anna de Armas spielt so gut es geht dagegen an. Die Welt von John Wick spielt so gut es geht dagegen an. Sie schaffen es hier, sie schaffen es da. Im Endeffekt ist es aber eher ein schlechter Film. Wenn er schlechtere Action hätte, wäre das eine Katastrophe. Dadurch, dass er fantastische Action hat, ist es genial. Und man sitzt da und hat noch heiden Spaß daran, wie kreativ sie wieder sind. Und ich find's toll, dass man trotzdem ganzen Gun-Cutter, was man ja bei John Wick seit 2013 oder so kennt, dass sich das noch nicht komplett abgenutzt hat.
14, glaube ich.
14, 2014, du hast recht.
Und, kam im gleichen Jahr raus wie Edge of Tomorrow. Der war auch
echt?
Ja, ja.
Edge of Tomorrow ist so alt. Okay, ja.
Ich finde Ballerina eventuell den besten Actionfilm des Jahres. Also,
bis jetzt, ja.
Nenn mir was Besseres, würde ich immer so als Gegenfrage raushauen. Ich, weißt du, ich unterstütze dich schon.
Schau mal schnell.
Ich unterstütze dich
Warte mal, ich schau mal, was ich dieses Jahr gesehen habe, sorry. Red weiter.
Ich unterstütze dich schon so in deiner These, was die Dialoge und alles angeht und auch die Handlung. Fairness halber. Ja, der Dialog ist hier und da vielleicht ein bisschen bedeutungsschwanger, aber dafür gibt's gar nicht so viel Dialog. Und das finde ich angenehm. Ich finde es angenehm, dass unsere Hauptfigur kommuniziert mit ihrer Action und mit ihrer Gewalt. Und das ist genau das, was ich sehen will. Ich finde, die Welt fühlt sich immer noch voll an wie aus einem Guss mit den John Wick-Filmen, was gut ist. Sowas sollte der Fall sein. Mhm. Ich finde, die Action ist spektakulär und Len Wiseman ist Regisseur, nicht Chad Stahelski, aber der hat ja richtig ordentlich nachgeholfen, was gut ist.
Angeblich.
Angeblich. Ich finde, Ana de Armas Figur ist eine Antithese zum modernen Girlboss, was extrem erfrischend ist. Was ich damit meine ist, es wird sogar fast adressiert und das war für mich eine der besten Sequenzen, wo ich mich auch dachte, boah, das trauen die sich einfach zu sagen. Nicht, dass es sollte eigentlich niemanden schockieren, so etwas mal zu sagen, aber heute könnte es auch schnell Backlash geben. Was ich damit meine ist, wir haben so viele Filme, wo wie groß und schwer ist Ana de Armas? Also, ich tippe jetzt höchstens auf 70 Kilo. Höchstens, ja.
Weniger,
60. Definitiv. 60.
Egal.
Ja. 55, gut.
I don't care, wie viel sie wiegt.
Ja,
aber
ist,
ja, ich weiß, was du meinst.
Ist egal. Und da gibt es eine Szene, wo sie trainiert und vor ihr steht halt so ein Ivan Drago-Verschnitt. Ja. Und dann sagt sie ihrer Trainerin, ey, wie soll ich den denn platt kriegen? Der ist viel stärker. Ja. Und allein diese Frage, dass die mal aufgebracht wird, finde ich sehr interessant. Zweitens, dass ihr dann auch gesagt wird, ey, wenn es um Stärke gehen würde, könntest du das jetzt gleich alles lassen. Du musst mit dem kämpfen, was du hast und kämpf von mir aus dreckig. Weißt du, ich so, yes, das macht sie gleich spannender. Weißt du, das macht sie gleich spannender, als wenn wir einfach abkaufen müssen, dass eine 1,60 Meter große Ana de Armas hier zig Ivan Dragos wegschlägt und wegprügelt. Ich finde, sie kriegt in den Filmen auch wesentlich mehr auf die Fresse als John Wick.
Ja, es gibt Momente, da wird John Wick ganz schön durch den Mangel gedreht. Insofern ähnlich wahrscheinlich, würde ich eher sagen. Vielleicht bei, weißt du was, ich finde, Keanu Reeves muss mehr ertragen. Aber das ist doch egal, ich will da gar keinen Leidensvergleich machen.
Naja, ja, aber das hat es für mich automatisch schon interessanter gemacht. Und für mich ist das in vielerlei Hinsicht der Black Widow-Film, den wir nie gekriegt haben.
Schon, ja. Ich mag die Authentizität dahinter. Die Authentizität ist, wie du sagst, es wirkt realistischer, obwohl es, ich meine, klar, John Wick ist so ein unrealistisches
Szenario. Ja, ja.
Aber man vergisst ja oft, wie realistisch John Wick in vielen Darstellungsweisen ist. Es gibt ja auf YouTube unglaublich viele Compilations, wo echte Waffenexperten darauf reagieren, wie geschossen wird, wie das Tactical Shooting ist, wie die Nahkampf-Moves sind. Und klar ist das in der Gesamtheit totaler Bullshit. Alles daran.
Ja, ja, klar.
Aber wenn du es auf die Einzelteile, die dieses Stunt-Team hier zusammengesetzt hat, runterbrichst, dann hast du sehr viel Realismus drin. Teilweise viel realistischer, als du es in anderen Filmen siehst. Gerade wenn man wie mit Waffen vorgeht und so weiter. Natürlich nicht wie in John Wick, dass alle ins Bild reinlaufen, um von verprügelt zu werden. Aber wie sie ihre Waffen halten, wie sie schießen und so. Also all das ist erschreckend realistisch. Und ich finde, in Ballerina geben sie sich auch sehr viel Mühe, durch diesen Nachteil, durch diesen körperlichen Nachteil, den die Ballerina hat, also Eve heißt sie ja.
Ja, toller Name übrigens.
Das. Warum? Ach so.
Das hat aber jetzt gedauert.
Wow, es hat wirklich ein bisschen gedauert. Killing Eve ist ja eine Serie, die du noch unbedingt mal sehen musst, ne?
Ja.
War das nicht der Cinema Strikes Back-Spruch?
Das war der Cinema Strikes Back-Spruch, ja, ja, ich weiß.
Ich muss die Serie wirklich gucken, weil ich glaube, die ist gut. Aber egal. Ich finde, sie stellen das sehr realistisch dar. Und ich musste an eine ganz alte Sache denken, die mich bei 24 nie losgelassen hat. Weißt du noch, 24, die ersten paar Staffeln? Ich glaube, in den ersten vier. Mhm. Da gibt es eine wiederkehrende Frauenfigur, eine Assassinin aus der allerersten Folge.
Ja.
24.
Ja, ja, ja.
Die wird gespielt von Mia, heißt sie Mia Kirschner?
Ja, war das Nina Myers? War das Nina Myers?
Nee, nicht. Nina Myers ist auch krass, aber nein, ich meine die Assassinen, die nur ab und zu vorkommt.
Ach so, weiß ich schon.
Und die heißt tatsächlich Mia Kirschner. Ich hab mir das richtig gemerkt.
Okay.
Das ist die Frau, die am Anfang im Flugzeug ist. Okay. Und dann aus dem Flugzeug springt. Weißt du nicht mehr?
Zu lange her.
Die Assassinen führt eine lesbische Beziehung in 24. Egal. Die kommt mehrmals vor, so eine wiederkehrende Rolle in den ersten paar Staffeln. Und ich weiß noch, wie ich als junger Mann das gesehen habe und mir gedacht habe, etwas, was mir vorher nie aufgefallen ist, bei weiblichen Actionfiguren oft, nicht, dass es das nicht gibt, sondern es ist mir nur vorher nie aufgefallen. Mia Kirschner war in dieser ganz kleinen Rolle in 24 die erste Frau, die mir, bei der mir ins Auge gesprungen ist. Ich glaube ihr, dass sie weiß, wie man eine Waffe abfeuert. Mhm. Das klingt total banal. Das ist so ein bisschen wie in Terminator, dass sich Robert Patrick nicht blinzelt. Dass man wirklich sieht, dass er weiß, was er da macht. Die meisten Action-Stars, wenn sie schießen, blinzeln, machen die ganze Zeit die Augen zu.
Ja, oder dass bei Ani
siehst, dass sie in Wirklichkeit nie eine Waffe abfeuert.
Oder dass bei Ani zumindest er nicht auf seine Hand guckt, während er nachlädt, weißt du so.
Das war so
bei Arnie das Ding. Der muss ja nicht auf seine Hand gucken. Dass der immer noch blinzelt, das ist halt Arnie. Aber er hat ja mit dem Waffenumgang so gelernt, dass er nicht auf seine Hand gucken muss, was er macht. Das macht er halt automatisch.
Und ich habe halt Mia Kirschner das alles geglaubt. Und diese Energie channelt Ana de Armas in ihrer Rolle.
Ja.
Ich finde, schauspielerisch ist sie komplett unterfordert, weil sie ist eine sehr viel bessere Schauspielerin, als es die Dialoge ihr erlauben. Aber wie sie die Action-Szenen spielt, na, also auch wirklich ohne zu blinzeln, wie sie nachlädt, wie Keanu Reeves, all diese ganz kleinen Details, die kann ja nicht mal eine Patrone ins Magazin schieben, ohne dass du ihr glaubst, dass sie eine eiskalt Killerin ist, dass sie das alles in- und auswendig kann. Und das ist grandios. Ich finde, das ist zumindest so ein Subtext, das spielt immer mit, dass es glaubhaft ist in dieser unglaubhaften Welt.
Ja, und wenn du schon von Energie redest, weißt du, was auch Energie hat?
Ja, etwas, was ich gerade trinke tatsächlich.
Damit Werbung. Holy. Holy ist die beste Alternative zu ungesunden Energy Drinks. Ganz ohne Zucker, ohne Taurin und ohne ungesunden Dosenmüll. Aber es gibt ja bei Holy so viel mehr als nur die Energy Drinks. Es gibt Iced-Tea-Sorten, es gibt Hydration-Sorten. Zwei möchten wir euch heute ans Herz legen. Und zwar Hydration Guave und Hydration Watermelon. Ich bin eher ein Guave-Typ. Du, Watermelon oder Guave?
Ich trinke gerne Watermelon, aber ich glaube auch ein bisschen mehr Guave tatsächlich.
Ich bin generell eher ein Guave-Typ. Ich finde Guave ganz, ganz lecker. Wir reden ja häufiger über Holy. Marco trinkt auch gerade Holy und der packt sich das sogar häufiger ins Eisfach. Meine Nachbarn trinken mittlerweile Holy, kein Spaß. Und falls ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, haben wir natürlich etwas für euch. Und zwar das Starter Set Deluxe. Probiert es doch einfach mal aus. Dann erhaltet ihr einmal Holy Energy 14er Probierbox, einmal Holy Iced Tea 14er Probierbox, einmal Holy Hydration und den Logo Shaker. Aber wir wären ja nicht Nerd und Kultur, wenn wir da nicht etwas für euch hätten. Und zwar haben wir für Neukunden natürlich einen Code NERDKULTUR5, damit spart ihr 5 Euro, falls ihr Neukunden seid, aber für Bestandskunden haben wir natürlich auch einen Code NERDKULTUR. 10% spart ihr damit auf eure Bestellung. Unseren Link findet ihr in den Shownotes und damit Werbung Ende. Ich habe noch 20 Minuten, Marco. Schaffen wir.
Ja.
So. Ja, Ballerina. Weißt du, worum geht's? Das ist halt die simpleste Rachegeschichte auf der Welt. Also ist halt wirklich, es ist eine Blaupause der Rachegeschichte. So.
Ich habe übrigens noch überlegt, woher ich ihren, so viel kann man sagen, Flashback-Vater kenne. Und ich habe wirklich gebraucht, ich musste es zu Hause nachschauen. Kanntest du den?
kam mir ein bisschen
bekannt vor. Ich glaube, du hast die Serie nicht geschaut.
Wer war das, sag mal?
Umbrella Academy.
Nee,
da ist der Messerjockel aus der Umbrella Academy.
Der Messerjockel? Heißt der wirklich Messerjockel?
Nein, aber er hantiert mit Messern dort.
Wenn ich Umbrella Academy nicht gesehen habe und du Messerjockel sagst, gehe ich davon aus, dass er in der deutschen Synchro Messerjockel heißt.
Du hast sehr offensichtlich Umbrella Academy nicht gesehen, aber ja. Die erste Staffel würde dir aber versehentlich sogar gefallen, glaube ich.
Versehentlich?
Das ist X-Men als Serie. Ja, ich glaube, die anderen Staffeln sind nichts für dich, so wie die meisten anderen auch. Die Serie wird mit jeder Staffel leider schlechter. Mm. Ich habe mir die letzte bisher gekniffen, aber ich mag die erste Staffel sehr und es ist quasi eine X-Men-Serie.
Ist auch eine Comic-Verfilmung. Ich habe den Clip gesehen, wo sie tanzen zu I Think We're Alone Now.
Großartig. Das ist aber immer das Beste in jeder Staffel, die Tanzszenen.
Das fand ich ziemlich stark. Und ich weiß, dass deren Mentor ein Affe ist und ich mag Affen. So, aber.
Und auch das ist aber erschreckend gut gelungen. Also, ja. Die müssen, glaube ich, die Assets benutzt haben von Planeta Affen. Das kann mir sonst keiner erzählen.
Ja.
Okay, sorry für den Ausflug, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Aber Ballerina, ich meine, was, Rache-Geschichte, ganz ehrlich, muss man gar nicht so sagen.
Es ist wirklich. All das, was ihr je in einem Rachefilm gesehen habt, je, wirklich, so offensichtlich ist es. Aber weißt du, was mich danach positiv überrascht hat? Also nicht nur diese die Anfangssequenz hat zumindest mir gezeigt, okay, actionmäßig halten wir uns an die Qualität und an den Standard. Das ist halt das, was für mich wichtig ist an dieser Reihe. Also ich brauche jetzt auch nicht so eine krasse, innovative Story. Weil, sind wir jetzt mal ehrlich, okay? Und da müssen wir jetzt auch beide mal uns an die eigene Nase fassen. Und ich meine wirklich für beide. Wenn wir jetzt anfangen zu sagen, der Plot ist dünn und wir sind ja nicht wegen dem Plot hier, wir sind ja wegen der Action hier, ja? Mhm. Wir hatten letztes Jahr einen Film, der wesentlich mehr Plot hatte, war auch ein Spin-off von einem Actionfilm, war aber bei weitem nicht so geil wie der Film, von dem er ein Spin-off war. Und der Plot und der Versuch, da so eine große Geschichte zu erzählen, hat dem Film geschadet, hat dem Tempo geschadet. Weißt du, über welchen Film ich rede?
Meinst du jetzt Furiosa?
Furiosa. Furiosa, A Mad Max Story oder A Mad Max Saga oder From the World of Mad Max. Ich weiß nicht mehr, was da der Beititel war. Ich weiß es wirklich. Ich glaube, A Mad Max Saga. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ich auch.
Aber Mad Max Fury Road, okay. Fair, da in die Fußstapfen zu treten, ist schwierig. Furiosa war aber eine interessante Figur, von Charlize Theron gespielt, hat sie super gemacht. Anya Taylor-Joy, meine Lieblingsschauspielerin, auch hier super Casting. Aber der Film hatte viel zu viel Plot für einen Mad Max-Film. So, die Mad Max-Filme haben sich nie ausgezeichnet durch Plot. Auch nicht die alten.
Wenn du mich aber zwingst, zwischen den beiden Filmen zu wählen, wähle ich Furiosa.
Ich wähle Ballerina.
Ballerina, ja. Aber Ballerina ist der kurzweiligere Film.
Das ja, und nicht nur das. Ich finde halt auch, rein handwerklich hatten wir einen krassen Abfall von Fury Road zu Furiosa. Mhm. Es sah so digital aus, es sah so greenscreen-lastig aus. Mhm. Und wenn du einfach von einem der krassesten Action-Meisterwerke aller Zeiten kommst und dann dahin, fair, erneut, John Wick 4 ist für mich eines der krassesten Action-Meisterwerke, aber auf dem Action-Level sind wir hier wieder angekommen bei John Wick 3 oder so. Also es ist immer noch echt stark, echt stark und ich finde, aus einem Guss mit den John Wick-Filmen, ich finde, Furiosa fühlt sich leider nicht an wie aus einem Guss mit Fury Road, nur an ein paar Sequenzen fühlt es sich wirklich
so an. Ich finde, er fühlt sich so an, dass das sein soll. Yeah, aber das haben wir auch in einem anderen Podcast besprochen.
Genau.
Das
hört euch gerne da, hört da gerne anhören. Rein, aber so richtig, wenn man wirklich handwerklich drauf achtet, wirkt er nicht wie aus einem Guss.
Und aber Handwerk ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Pass auf. Len Wiseman, wir haben es schon erwähnt. Ganz kurz, woher kennt man Len Wiseman, den Regisseur dieses Films?
Underworld.
Ich mochte ihn mit Underworld 1 für mich ein bisschen unterschätzt, nicht weil der Film so toll ist, sondern weil er handwerklich an vielen Stellen so gut gemacht ist und vor allem er ist ein Low-Budget-Film, der mit, wie soll ich sagen, der oft total CGI aussieht, aber in Wirklichkeit war das gar kein CGI, sondern Digital Compositing. Sie haben echte Aufnahmen miteinander verschmolzen, wie zum Beispiel die Werwölfe. Das waren alles Leute in Kostüm immer, selbst wenn sie an der Decke rumkrabbeln. Das fand ich alles faszinierend. Ich liebe das Making-of zu Underworld, das auf der DVD mit drauf ist. Was das angeht, zu unterschätzter Film. Ich finde auch seinen Stirb langsam 4 unterschätzt. Ich finde seinen Total Recall total scheiße,
ja,
aber
der ist
er sieht geil aus. Der hat geile Setpieces, der hat geile Schauspieler eigentlich, die spielen halt blödes Zeug. Der Film hat jede Metaebene verloren, die Total Recall jemals hatte.
Ja.
Und was ich schade finde, weil ich liebe den ersten Total Recall. Und es sieht aber toll aus. Die ganzen Kostüme, die Sets, das Licht. Len Wiseman kann sowas halt. Und der war sogar actionmäßig ganz interessant. Kennst du noch die Szene, in der sie versuchen, Colin Farrell zu entwaffnen in Total Recall?
Ja, ja, ja.
Weißt du, wie sie die gefilmt haben? Kennst du dieses Making-of dazu? Das ist faszinierend.
Das hast du schon mal im Podcast erzählt. Hab ich schon mal erwähnt? Das hast du schon mal erzählt, aber
Ich muss jetzt aber an der Stelle trotzdem noch mal erzählen. Und zwar haben sie Schienen aufgebaut. Sie haben so Schienensysteme aufgebaut im Raum, das quer durchgeht. Und haben die Kameras da durchgeschossen durch den Raum. Und das dann im Schnitt übergibt eigentlich eine Kamera an die nächste Kamera. Und das haben sie im Schnitt halt so gefixt, dass es aussieht wie eine Kamera. Es war so ein bisschen wie Matrix ohne Zeitlupe. Und die Kamera kreist halt die ganze Zeit um ihn herum und auf ihn zu und wieder weg und so weiter. Und das war so unglaublich aufwendig und gleichzeitig so, wie soll ich sagen, bezeichnend für Len Wiseman. Das sah toll aus. Es war seiner Zeit sogar voraus, technisch gut gemacht. Es war aber auch emotional leer. Das ist eine Action-Szene, die so unglaublich cool gefilmt ist und die davon gewinnt, wenn du weißt, wie sie gefilmt wurde. Wenn du sie aber guckst, denkst du, boah, da hat er halt ein paar Typen entwaffnet, ne? Und die sind bestimmt mit dem Computer rein und rausgefahren, kann ja jeder. Was natürlich nicht der Fall ist, aber das beschreibt eigentlich Len Wisemans Arbeit, finde ich, ganz gut. Auch Stipp Langsam 4 hat ja ganz viel praktische Action. Und man denkt immer, das ist CGI, wenn er da auf dem Düsenjäger rumspringt, aber ganz so war es ja auch nicht. Die haben wirklich so ein Ding aufgebaut und er ist drauf rumgesprungen.
Es ist sehr viel Compositing. Und was Total Recall zumindest hatte, war Jessica Biel und Kate Beckinsale in einem Film, muss ich einfach sagen. Habe ich damals auch gesagt, dass du die gleiche Anekdote gegeben hast. Deswegen, wir geben den gleichen Input, aber ja, yep, das hat mich angesprochen.
Und das führt uns zur Gerüchteküche. Man muss betonen, es ist Gerüchteküche, weil ich glaube, das kam alles ein bisschen raus, weil Ian McShane darüber in einem Interview geredet hat. Wie viel Nachdrehs es gab und dass viele Sachen nicht mehr so sind, wie sie waren. Ich habe jetzt aber dazu unterschiedliche Sachen gehört. Ich habe mich in meiner kurzen Review auf Letterboxd darauf versteift, dass Len Wiseman angeblich fast nur noch die Dialoge und so, die man sieht, von ihm sind. Mhm. Und die Action-Szenen neu gedreht von Chad Stahelski. Mich hat auch direkt jemand korrigiert, dass es nicht ganz stimmt und dass es schon widerlegt sei. Und Len Wiseman war halt im Krankenhaus und die Nachdrehs waren nicht so lang, wie alle denken. Kann sein, kann nicht sein. Ich habe jetzt noch mal kurz recherchiert. Es soll wohl Nachdrehs von 2 bis 3 Monaten gegeben haben, was relativ viel Zeit für Nachdrehs ist. Solange ich das jetzt nicht komplett widerlegt, fügt sich das Bild schon so ein bisschen zusammen, weil ich finde, gerade Dialoge und so weiter sind sehr schwach gefilmt, sehr Schuss gegen Schuss, Overshoulder, 0:15, hast du alles gesehen. Sieht viel krasser aus in John Wick. Da gibt's ja teilweise unglaubliche Dialoge, die inhaltlich gar nicht so toll sind, aber die Szenerie drumherum, das Setbild, wie sie sitzen. Weißt du noch in John Wick 4, als sie in dem Museum sind?
Ja, klar.
Und dann verhandeln, wie jemand umgebracht werden soll. Solche Setpieces hast du die ganze Zeit bei John Wick 4 vor allem. Und das hast du halt in Ballerina gar nicht.
Aber just to be fair, und jetzt mal um des Teufels Anwalt zu spielen, diese Setpieces, die wir dort hatten in John Wick 4, wurden auch von der Handlung unterstützt. Darfst du halt nicht vergessen. Also er hat es halt so weit getrieben, bis er an diese Leute rangekommen ist mit diesen Setpieces. So etwas gab es im ersten John Wick nicht. Also sowohl die Eskalation der Action und der Gewalt, da hat sich ja auch eskaliert in den Luxus der Gegner und die pompösen Setpieces. Ja. Deswegen ist das für mich eine organische Entwicklung. Mhm. Ich finde, Ballerina sollte man die Setpieces so ein bisschen den Standard, den ersten John Wick nehmen, weißt du? Und da finde ich das fair. Abgesehen davon muss ich sagen, ich hatte eine Angst, ja. Ich hatte gleich 3 Ängste. Erstens, überzeugt mich Ana de Armas als Actionstar. Die Angst wurde mir genommen.
Haben wir abgehakt.
Zweitens, fühlt sich das noch an wie die Welt von John Wick? Tut es. Abgehakt. Drittens, heißt der Film From the World of John Wick und Keanu taucht kurz im Trailer auf, damit der wirklich nur sagt, hi, bye, ich bin wieder weg, aber hey, ich gebe dem Film Kickstart und meine Approval. Ist nicht der Fall. Also ich finde, was sie mit Keanu in dem Film machen, der hat mehr zu tun, als ich dachte. Und es ist kein plumper Fanservice. Hingegen der einzige Fans, also für mich ist viel mehr Gebete, dass Norman Reedus auf dem Poster ist. Der hat nicht wirklich viel zu tun. Der ist wirklich vom Set von Daryl Dixon kurz ins John Wick Set gehüpft. Macht nicht wirklich viel. Fanservice könnte ich eher unterstellen Ian McShanes Rolle, dass der da ist, weißt du? Weil der hat auch nicht viel zu tun, außer zu sagen, hey, ich bin ja der, der sich gut mit John Wick versteht und jetzt verstehe ich mich gut mit dir. Und ist so. Aber dieser Film, was ich ganz cool finde, und das ist das, was dir eigentlich auch sehr gefallen müsste am Drehbuch, obwohl es da sehr viele Probleme gibt. Du meintest ja, mit den vergangenen Filmen ist der Mythos des Baba Yaga ein bisschen weniger geworden.
Schon.
Aber hier John Wick zu sehen, nicht als Focal Point, sondern aus der Sicht von jemand anderem und wie damit umgegangen wird, hat diesen Mythos auch nochmal neu belebt, finde ich. Das fand ich ziemlich stark tatsächlich, wie damit umgegangen wird, wenn John Wick irgendwo auftaucht.
Ja, aber, jetzt kommt mein Aber dazu. Ja. Gleichzeitig, gerade Ballerina kämpft genauso wie John Wick, außer dass sie das Handicap hat, dass sie körperlich schwächer ist und deswegen hier und da anders kämpfen muss, aber oft kreativer, was es Ballerina schon wieder reizvoll macht, aber es ist schon sehr wie John. Es ist einfach sein Style. Es ist einfach, sie lädt ja sogar nach wie er. Und das hat ja Keanu Reeves im Tactical Shooting so nachzuladen selber erfunden. Die haben ja dieses Tactical Shooting, dieses Training gemacht und seine Trainer haben gesagt, damit Keanu Reeves noch schneller ist, hat er selber dieses Nachladen so gemacht. Und sie macht es genauso, als hätte er es ja beigebracht, aber er hat sie ja nicht beigebracht. Also es ist schon sehr, mach genau das, was er macht. Gleichzeitig muss dir der Film aber sagen, aber du bist natürlich nicht so krass wie der Baba Yaga. Mhm. Und damit das auch klar ist, muss Keanu Reeves, ohne jetzt groß zu spoilern, ja auch mal das Leben retten. Und ich glaube sogar zweimal. Und es wird schon sehr deutlich, Keanu Reeves oder John Wick ist immer krasser als du. Aber du bist schon nah dran.
Aber ich finde das gar nicht schlecht. Das erinnert mich an Videospiele, wo du immer einen bestimmten Charakter spielst und dann spielst du irgendwann jemand anderen und der Charakter aus dem Vorgängerteil kommt aber kurz an und hilft dir. Das finde ich ganz cool eigentlich. Und weil diese Filme sowieso so eine Videospielästhetik haben, passt das ganz gut. Gabriel Byrne ist der Bad Guy, hat nicht viel zu tun, aber Gabriel Byrne funktioniert immer als Bad Guy. Er kann einfach richtig schön böse gucken und fertig.
Ja, aber das wie konstruiert seine Motivation ist und dass sie auch nie ganz aufgelöst wird, nö, also bleibt für mich ein Mysterium, ist schon sehr ist einfach, schwach. Also merkst du, dass der Film zusammengestückelt ist.
Ist so, du bist evil und hast evil Kult und ihr macht evil Kult. Im Grunde genommen als Antithese zu anderen Sachen, die es gibt in der John Wick Welt in einer kleinen Stadt. Wie hieß die Stadt? Ich habe den Namen vergessen.
Ich habe es auch wieder vergessen.
Die hat den deutschen Namen. Deutsches. Deswegen. Aber es gibt geile Setpieces, ob in der Küche. Man sieht auch, dass Daniel Bernhard wieder am Start ist. So, was witzig ist, dass sie sich nie Mühe machen, ihm zumindest eine Maske oder so zu geben oder nicht voll ins Gesicht zu filmen. Er kommt in jedem John Wick-Film vor, obwohl er schon ein paar davon gestorben ist.
Ja. So. Also Daniel Bernhard, wir sagen es richtig, er ist der Schweizer.
Ja, ja.
Daniel Bernhard.
Für mich wird er immer Zero bleiben.
Ja, stimmt, Sub-Zero?
Oder nein, nicht Sub-Zero. Zero in der Mortal Kombat Conquest-Serie.
Ja, die habe ich ja nie gesehen.
Die aber ist hart scheiße, aber die sieht aus wie ein Porno. Wirklich. Ja. Du musst dir die Kostüme der Frauen angucken.
Das habe ich gesehen, ja. Das habe ich gesehen. Ich habe
diese
Ausschnitte gesehen, um Himmels Willen. Ja, ich habe es ja reingeschnitten in mein Video über Daniel Bernhard. Ich habe ja ein Video über Daniel Bernhard gemacht und dafür mit Daniel Bernhard geredet. Also ich kann natürlich das gerne verlinken.
Aber weißt du, dass wir ohne diesen Film hätten wir Christina Loken nicht. Ohne die Serie hätten wir Christina Loken nicht. Das war ihr Durchbruch.
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein so viel großer Mehrwert ist. Das ist nur wegen Terminator oder meinst du jetzt ernsthaft wegen, wie heißt das Uwe Boll-Ding nochmal, Blood Rain?
Blood Rain.
Auch eine Spieleverfilmung. Aber Daniel Bernhardt, ich mag Daniel Bernhardt sehr und ich finde auch, der macht immer mit die geilsten Action-Szenen in einem Film.
Yeah, yeah.
Das ist wie zum Beispiel Nobody, ne? Die Bus-Kampf-Szene ist ja von
so mit ihm.
Und Daniel Bernhardt stirbt in jedem John Wick-Film. Außer im zweiten, weil da haben sie seine Szene deleted, in der er stirbt und zu sehen ist. Und dass man ihn trotzdem auch jedes Mal mit Gesicht sieht, finde ich halt krass. Ich glaube, im dritten nicht. Im vierten zeigen sie ihn wieder mit Gesicht. Und im ersten ist er ja der Henchman, so die rechte Hand von Mikkel Nyquist.
Genau.
Und, und deswegen auch sehr, sehr prominent. Und dass sie dann hier noch mal so prominent zeigt. Weißt du, im vierten ist er nicht so prominent. Im dritten hat er einen Helm auf und stirbt unter Wasser durch die Kugel. Aber hier sagen sie, ach, fuck it. Weißt du, den kennt doch eh jeder. Machen wir noch so eine Narbe ins Gesicht.
Es ist ja auch okay. Es ist ja, weißt du, die meisten werden sich nicht an Statist Nummer 3 erinnern. Ich meine, in The Raid spielt ein Typ mit als Bad Guy, der so aussieht wie so ein Evil Hobo. Und in Teil 2 spielt der wieder mit, spielt wieder ein Evil Hobo, aber es ist ein anderer Charakter. Und es hat mich voll verwirrt. Ich so, hä? Ist doch der gleiche Schauspieler. Und der trägt fast die gleichen Klamotten und der ist wieder so Hobo-mäßig drauf. Haben die den nicht gekillt? Aber nein, der hat einfach einen anderen Namen. Und ich so, what? Aber der hat sogar den gleichen Stinkemantel an. Hättet ihr denn nicht zumindest ein anderes Kostümdesign geben können? Ich war total verwirrt. Ich dachte wirklich kurz, ich habe pausiert, hab das gegoogelt. Ich so, hab ich was verpasst? Wurde der nicht fett umgebracht im letzten Teil? So. Und dann wurde er hier wieder vor meinen Augen umgebracht. Und ich so, ist das Kenny aus South Park? So.
Und, ja. Ich bin ja James-Bond-Fan, ich darf mich da nicht beschweren. So viele Leute in den James-Bond-Filmen haben doppelte Rollen und teilweise in ähnlichen Kostümen. Deswegen, it is what it is.
Ja.
Das möchte ich Ballerina gar nicht veranlassen. Im Gegenteil, ich finde, das spricht eher für die These, dass wirklich viel nachgedreht wurde. Also, ich finde, es gibt in dem Film eine ganz klare Diskrepanz zwischen den Action-Szenen und den Handlungsszenen. Und zwar auch filmerisch. Also, ich finde, die Action-Szenen fühlen sich alle an und sehen auch so aus wie aus John Wick.
Ja.
Die sind so gefilmt, die sind super kreativ choreografiert. Also wirklich super kreativ. Mein Favorite ist, dass sie einmal nur mit Handgranaten kämpfen muss.
Ja, das ist mega.
Das ist eine geile Idee.
Das ist mega. Und, also, jetzt sagen wir es, weil ich muss ja jetzt wirklich gleich los.
Ja.
Flammenwerfer. Also erstmal Flammenwerfer und Flammenwerfer-Action und dann Flammenwerfer versus Schlauch, Wasserschlauch. Und das ist ja einfach hier Pyro versus Iceman oder Airbender, Wasser versus Feuer. Und es ist geil, der macht da viele Sachen. Und selbst wenn John Wick auch noch mal Teil der Action werden kann, erinnert man sich dann auch an seinen, er hat einen ganz speziellen Kampfstil. Mhm. Und sie hat einen ganz speziellen Kampfstil. Und das finde ich einfach ziemlich cool, dass sie sich da so treu bleiben in dieser Videogame-Ästhetik. Weil auch Donnie Yen hat einen ganz speziellen Fightstil. Du hast das Gefühl, dass das ein anderes Gameplay ist, wenn du diesen, weißt du, select your player bei Mortal Kombat so. Auch der Typ, dieser Nobody mit dem Hund, der würde dann halt im Doppelpack kommen, wenn du den anfängst.
Der Tracker.
Ja, der Tracker.
Halle Berry hat einen anderen Stil.
Das und ich finde das charmant. Ich finde es einfach charmant. Und was ich dem Film lassen muss, das ist auch mein finales Wort dazu, ich finde es ein fucking Crowdpleaser. Also so als Actionfilm, wenn du da wirklich popcornmäßig reingehst und sagst, ich will heute einen coolen Actionfilm sehen. Ich kann dir den nicht empfehlen. Wenn du jetzt ins Kino gehen willst und sagst, ich will einfach einen geilen Actionfilm, kriegst du. Kriegst du definitiv. Mhm. Wilde Kamerafahrten, die wirklich, du erkennst wirklich bis ins kleinste Detail, was passiert. Du siehst, dass Ana de Armas sehr viel von ihren eigenen Stunts macht, was ich ihr nicht zugetraut habe, weil sie nicht aus dem Bereich so richtig kommt. Und ich meine, sie hat bei Bond auch eine Action-Szene gehabt, aber da war sehr viel geschnitten und so weiter. Mhm. Aber hier sieht man richtig, dass sie, das war ja für Halle Berry schon damals krass. Mhm. Die hat ja auch alles selber gemacht und hat sich sogar die Rippen gebrochen bei der Szene.
Ja, ich würde jetzt aber nicht alles sagen. Ich finde, das ist schon, also mir ist es sehr aufgefallen, weil ich es halt im Dolby Cinema gesehen habe. Es war knackescharf, ich war relativ weit vorne gesessen. Du siehst sehr oft, wenn es halt die Stuntfrau ist. Das siehst du schon, finde ich, aber es ist fließend. Es stört mich auch 0,0.
Es ist ein sehr fließender Übergang in den Szenen. Es ist eine schöne Dynamik. Es hat ja auch etwas, also diese John Wick Action, die hat auch etwas theatralisch schon fast, man genießt die Choreografie. Das ist wie, als wenn du eine krass geile Tanzchoreografie hast.
Ja.
Und das macht den Charme dieser Filme aus. Und das kriegst du hier. Also ich finde, man kommt, also ich weiß, ich bin hier in der Minderheit, weil voll viele mögen den nicht, aber ich bin hier voll auf meine Kosten gekommen. Ich habe einen richtig schlechten Film erwartet. Ich habe erwartet, dass er sich einfach nur anfühlt wie Content. Aber als ich dann gesehen habe, wie viel Liebe ins Detail gegangen ist in die Action-Sequenzen, wieder, weißt du, wieder ist so viel so viel Sorgfalt da reingegangen, dass ich einfach hin und weg war. Ich habe einen Kumpel mitgenommen zur Premiere. Der hatte den Spaß seines Lebens, muss ich auch dazu sagen. Also der hat ja nur gefeiert. Und ja.
Ich will auch nicht so negativ klingen. Ich habe nachgeschaut. Für mich ist es bisher der beste Actionfilm des Jahres. Aber es liegt auch daran, weil ich dieses Jahr kaum Actionfilme gesehen habe.
Stimmt.
Und die größte Konkurrenz läuft jetzt gerade im Kino. Und ich finde
Lilo und Stitch, ne?
Ja, genau. Final Reckoning finde ich so unterirdisch. Ich kann euch nur empfehlen, stattdessen Ballerina zu gucken, wenn ihr die Wahl habt. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall große Leinwand. Dolby Atmos ist Minimum. Ihr brutzelt mit. Und das ist das Letzte, was ich dazu auch sagen kann. Das war ein Erlebnis. Und ja, das soll ein guter Actionfilm ja auch sein.
Absolut.
Und da ist es auch egal, wie die Handlung ist und wie viel Screentime jede Figur kriegt und ob ich das alles nachvollziehen kann. Insofern ist es nicht John Wick-Level. Es war in meinem Kopf sehr vergleichbar mit John Wick 3.
Ja, darf ich eine Sache sagen, jetzt spoilermäßig? Mhm. Nur eine?
Mini-Sache kannst du noch sagen, wir sind eh gleich raus. Ja.
Okay, ich will jetzt einen Spoiler raushauen.
Weil okay, jetzt genau 30 Sekunden hast du, dann kann jeder überspringen.
Genau. Und zwar, ich fand nur, das Ende hat mich ein bisschen genervt, die letzte Szene nur. Weil die letzte Szene ist halt 1:1 John Wick 2 Ende. Also, dass sie ist halt wirklich, jeder da eine SMS kriegt und ihr Kopfgeld springt hoch. Und ich so, ich habe genau das schon gesehen. Ich finde bis dato, ja klar, die Beats sind ähnlich, der Aufbau ist ähnlich und so ist es halt in dieser kriminellen Unterwelt. Aber das ist dieses Can you copy my homework? Yeah, sure, just make sure people won't notice it. Aber es ist 1:1 die gleiche Homework. Da war ich ein bisschen, ihr macht einfach das Ende von John Wick 2. Da hätte ich mir schon irgendwie eine eigene Note gegen Ende hin gewünscht. Aber ansonsten, diese ganze Shootout-Sequenz, diese Action-Sequenz da in diesem komischen Dorf, was ich auch eine geile Idee fand, dass da ganze Familien irgendwie involviert sind.
Ja, jetzt spoilerst du ja noch
mehr. Achso, gut. Okay, gut.
Okay, ich markier's trotzdem jetzt.
Ja.
In den Kapitelmarkern.
Ja.
So, 30 Sekunden haben doch nicht ganz gestimmt.
Okay, gut.
Hot Fuzzing nenne ich sowas mittlerweile.
Ja, ja.
Hab ich gerade erst wieder gesehen.
Ja, der ist super.
Habe ich das gesehen? Hot Fuzzing, was war noch gehotfuzzt? Ah ja, ich sag nur irgendwas mit einem Clown. So, ich will nicht zu viel verraten.
Ja, ja. Letzte Sache, es soll ja John Wick 5 kommen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Da bin ich viel skeptischer als bei Ballerina.
Ich hab dir damals gesagt, das ist ein offenes Ende.
Aber er kann nicht passieren, ohne Teil 4 das Gewicht zu nehmen. Und das finde ich halt schade. So.
Ich finde, Teil 4 hatte dieses Gewicht nie. Ich hatte immer den Eindruck, er lebt noch.
Er lebt noch.
Wir hatten doch die Diskussion. Wir hatten doch
Diskussion. Und wir sind beide auf unterschiedlichen Enden des Spektrums
gelandet. Ich glaube, sie haben es ganz bewusst so mindestens so halb offen gelassen.
Ja.
Das kann als Ende funktionieren. Man kann aber weitermachen, wenn man unbedingt will. Ich will eine Sache noch sagen, was ich lieber sehen will sogar, vielleicht sogar lieber als Ballerina, ist John Wick is Pain, die Doku. Hast du die Trailer zur Doku gesehen?
Nee.
Die bringen eine Doku raus. Ich hoffe auch ins Kino. Da geht's nur darum, wie die Filme gemacht sind. Und wie die entstanden sind, wie diese Action-Pieces entstanden sind und wie sehr das am Körper von Keanu Reeves sich abarbeitet.
Ui.
John Wick is Pain. Ist auch ein geiler Name für eine Doku, oder?
Mega.
Da habe ich Bock drauf.
Ja, dann sind wir durch für heute. Bisschen gerushter Podcast, ist ein bisschen my bad, weil ich habe noch ein Meeting, aber Fairness halber, Marc und ich, wir haben uns davor eine Stunde lang verquatscht über Gott und die Welt. Und ich habe ihn gewarnt. Wir können aber auch nicht zu viel über Ballerina sagen. Das ist ein bisschen, ich finde es, what you see is what you get, erst recht mit den letzten Trailern. Es ist wirklich, what you see is what you get.
Ich würde auch sagen, wir haben nächste Woche einen 3-Stunden-Podcast, ohne jetzt so viel zu verraten. Es sollte das kompensieren. Und den haben wir vorhin aufgenommen. Ich bin auch deswegen entsprechend kaputt. Und wir müssen jetzt aufhören und du musst weiter. Hast du ein Schlusswort aus der Welt von John Wick? Und sag nicht yeah.
Oh, das wollte ich genau sagen. Ich wollte sagen, hast du ein Schlusswort? Und ich wollte sagen yeah. Aber okay, dann sage ich
einfach. Du machst doch einfach.
Nee, dann sage ich jetzt das Übliche. Oh.
Oh? Ist das ein John Wick-Spruch?
Ja klar, so reagieren alle, wenn sie erfahren, was die John Wick.
Ach so, ja, ein bisschen Kontext braucht man da schon. Kannst du nicht den Dialog machen? Mach doch den Dialog.
Okay. Hello. I hear you struck my son. Is that right? Yes, sir, it is. May I know why? Well, of course, sir. He stole John Wick's car and killed his dog. Oh.